SWR aktuell Infodate am Morgen.
Mit Andreas Herrler, guten Morgen. Reisende müssen sich weiter auf Grenzkontrollen an vielen Schengen-Binnengrenzen einstellen. Das hat Bundeskanzler Scholz angekündigt. So soll die illegale Migration bekämpft werden. David Rühl mit Einzelheiten.
Generell sei es die Absicht der Bundesregierung, die deutschen Grenzen weiterhin strikt zu kontrollieren, so Scholz im Interview mit der Saarbrücker Zeitung. Darin macht er deutlich, dass Menschen willkommen seien, die zum Arbeiten nach Deutschland kommen, aber es gebe gleichzeitig zu viele, die keine Asylgründe angeben könnten und dann abgelehnt würden. Die Zahlen müssten runter. An welchen Grenzen es die Kontrollen geben soll und wie lange, sagt Scholz nicht. Rechtlich könnte das problematisch sein. Dauerhafte Grenzkontrollen sieht das Schengen-Abkommen eigentlich nicht vor und wenn nur mit Ausnahmen und zeitlich befristet. Das hat vor 2 Jahren auch der Europäische Gerichtshof so entschieden.
Nach der Blockade des Frankfurter Flughafens durch Mitglieder der sogenannten letzten Generation fordert CDU-Generalsekretär Lindemann beschleunigte Strafverfahren. Wer in den gesicherten Bereich eines Flughafens eindringe und sich auf dem Rollfeld festklebe, begehe eine Straftat und gefährde Menschenleben, so hat es Lindemann den Funke-Medien gesagt. Oft handle es sich um, so wörtlich, Intensivkleber, die durchs Land reisten. Gestern waren in Frankfurt von rund 1400 Flügen 270 ausgefallen. US-Vizepräsidentin Harris dringt auf eine Waffenruhe zwischen Israel und der islamistischen Hamas. Es sei an der Zeit, dass dieses Abkommen geschlossen werde. Das hat Harris nach einem Treffen mit dem israelischen Regierungschef Netanyahu in Washington gesagt. Zuvor hatte sich dieser mit US-Präsident Biden getroffen, der nochmal eine rasche Feuerpause in Gaza forderte. In dieser Frage sind sich aber beide nicht einig. Heute will Netanyahu in Florida den Präsidentschaftskandidaten der Republikaner treffen, Donald Trump. Bleiben wir in den USA. Dort haben Ermittler 2 mächtige Drogenbosse festgenommen. Das hat das Justizministerium mitgeteilt. Es war ein hohes Kopfgeld ausgesetzt. Die beiden gehören dem mächtigen mexikanischen Drogenkartell Sinaloa an. Katrin Brandt berichtet aus Washington.
Ismael Zambada Garcia und Joaquin Guzman López wurden in der texanischen Grenzstadt El Paso festgenommen. Zambada Garcia, 76 Jahre alt, bekannt als El Mayo, ist laut US-Behörden einer der Mitbegründer des Sinaloa-Kartells und wird seit vielen Jahren von den US-Behörden gesucht, unter anderem wegen Verschwörung zur Herstellung von Heroin und Fentanyl, Mord und Geldwäsche. Auf ihn war eine Belohnung von bis zu 15 Millionen Dollar ausgesetzt. Guzman López ist der Sohn des berühmten Drogenbarons Joaquin Guzman Loera, genannt El Chapo, der bereits in den USA einsitzt. Die beiden Verhafteten gehören zu den mächtigsten Drogenhändlern in Mexiko. Das Sinaloa-Kartell gilt als der wichtigste Lieferant von Fentanyl in die USA.
Der Deutsche, der in Belarus zum Tode verurteilt wurde, ist Medienberichten zufolge möglicherweise in eine Falle gelockt worden. Wie der Spiegel recherchiert hat, deuten die Umstände seiner Festnahme darauf hin. Einzelheiten von Torben Müller.
Dem Bericht zufolge wurde der 30-jährige Deutsche bereits im vergangenen Oktober nach einer Explosion an einem Minsker Bahngleis festgenommen, zusammen mit 2 belarussischen Männern. Die aber tauchen später im Urteil des Gerichts offenbar nicht mehr auf. Der Deutsche dagegen wurde nach Angaben einer Menschenrechtsorganisation zum Tod durch Erschießen verurteilt, unter anderem wegen Terrorismus und Söldnertums. Der deutsche Staatsbürger, der zuletzt in Hildesheim lebte, soll in einem militärischen Verband aus Belarussen an der Seite der Ukraine gegen Russland gekämpft haben.
Es gibt immer neue Hitzerekorde. UNO-Generalsekretär Guterres ruft deshalb dazu auf, den Kampf gegen die Erderwärmung zu verstärken. Er hat in New York gesagt, lähmende Hitze sei ein Normalzustand geworden. Milliarden Menschen, vor allem in armen Teilen der Welt, litten unter immer tödlicheren Hitzewellen mit Temperaturen von über 50 Grad. In Kanada zeigt sich die Klimaerwärmung ebenfalls. Ein Waldbrand dort hat die Kleinstadt Jasper teilweise zerstört. Die Stadt liegt im gleichnamigen Nationalpark in der Provinz Alberta. Martin Ganselmeier berichtet.
Rund 1000 Feuerwehrleute sind im Jasper-Nationalpark im Einsatz. Schließlich mussten auch sie den Kampf gegen die 100 Meter hohe Feuerwand aufgeben. Bis Mittwochabend war das Waldbrandgebiet noch 5 Kilometer außerhalb der Kleinstadt Jasper. Doch dann sorgten starke Windböen dafür, dass das Flammenmeer innerhalb einer halben Stunde Jasper erreichte. Nach ersten Schätzungen wurde etwa die Hälfte der Gebäude in der 5000 Einwohnerstadt ein Opfer der Flammen. Dies ist der schlimmste Albtraum Lebensraum für unsere Bewohner, sagte der Bürgermeister von Jasper, Richard Ireland. Wie alle Einwohner sei er erschüttert und fühle sich hilflos angesichts der zerstörerischen Kräfte der Natur. Die gute Nachricht, sämtliche Einwohner und die etwa 20.000 Besucher des Jasper-Nationalparks konnten rechtzeitig evakuiert werden. Bislang wurden weder Tote noch Verletzte gemeldet.
Für wenige Tage haben ab heute alle Schülerinnen und Schüler in Deutschland Sommerferien. Heute gehen auch in Bayern die Ferien los, das letzte Bundesland, was die Ferienreihenfolge betrifft. Nächste Woche Donnerstag aber sind die Sommerferien in Thüringen schon wieder vorbei und die Schule geht wieder los. Wegen dieser kurzen Überschneidung rechnet der ADAC mit dem staureichsten Wochenende des Sommers.
SWR aktuell. Das Wetter für Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz.
Sonnig wird das im Süden Baden-Württembergs. Ansonsten haben wir aber nur vorübergehend freundliche Phasen. Hier und da fällt Regen. Heute bei 21 Grad in der Hohen Eifel und 29 Grad am Hochrhein.
Die Olympischen Sommerspiele in SWR aktuell.
Die gehen heute offiziell los. In Paris wird die Eröffnungsfeier stattfinden. Einige Wettkämpfe laufen ja schon. Die deutschen Fußballfrauen zum Beispiel haben schon den ersten Erfolg geschafft. Sie haben mit 3:0 gegen Australien gewonnen. Aber nicht überall lief es zum Olympia-Auftakt rund, berichtet Silke Heine.
Viele Fragezeichen dagegen bei den deutschen Handballerinnen, die nach Angriffsproblemen ihren Start gegen Südkorea mit 22:23 verpatzten. Ob sie nach dieser Enttäuschung an der offiziellen Eröffnungsfeier teilnehmen, ließen die DHB-Frauen offen. Auf jeden Fall wird es in Paris heute spektakulär, denn die Show findet erstmals nicht in einem Stadion, sondern auf der Seine, also als Parade auf dem Wasser statt. Um das Spektakel wird ein großes Geheimnis gemacht, das ab 19:30 Uhr gelüftet werden soll.
Da können wir, glaube ich, echt gespannt sein. Die ganze Woche über haben wir ja schon hier in SWR aktuell auf die Spiele geschaut unter ganz verschiedenen Aspekten. Heute wird es sportlich, wie sich das gehört. Der deutsche Tischtennisprofi Timo Boll wird ja schon zum 7. Mal dabei sein. Seine Olympia-Premiere hat er 2000 gefeiert in Sydney. Insgesamt hat er bei Olympia 2 Silber- und 2 Bronzemedaillen gewonnen. Nach den Spielen in Paris aber wird er seine internationale Karriere beenden. Ich habe kurz vor der Sendung mit ihm gesprochen, Herr Boll, so kurz vor den Olympischen Spielen. Wie fühlen Sie sich denn?
Och, man hat eigentlich so kurz vorher immer so ein bisschen Gefühlschaos. Klar, so eine gewisse Vorfreude natürlich. Wie werden die Spiele organisiert sein? Wie wird die Stimmung sein? Wie wird man auch spielen? Aber das ist natürlich auch die größte Angst, ja, dass es vielleicht auch nicht so laufen könnte, wie man sich das vorstellt. Aber ist normal. Ein bisschen inneren Stress braucht man, um dann auch wirklich bei 100% zu landen. Also alles noch in einer gesunden Balance.
Bereitet man sich als Sportler eigentlich auf Olympische Spiele anders vor als auf zum Beispiel eine Europa- oder Weltmeisterschaft? Oder ist der Stresslevel eigentlich mehr oder weniger immer gleich?
Ein bisschen anders ist es schon, ja, weil vor Olympia wird meistens erstmal wochenlang alles freigeschaufelt, dass man sich gut vorbereiten kann. Da finden dann keine Turniere mehr statt. Das war für mich aber ehrlich gesagt immer so ein bisschen ein kleines Problem, weil ich habe immer gerne Wettkämpfe gespielt, um so meinen Rhythmus zu finden. Deshalb habe ich meistens vor Olympia ein bisschen gebraucht, um dann in Form zu sein. Und dann war der Einzelwettkampf meistens schon vorbei. Aber zumindest in der Mannschaft habe ich immer dann performt und gut gespielt. Ja, ich hoffe, dass es diesmal von Anfang an gut läuft.
Olympische Spiele sind natürlich nochmal was anderes als Europa- oder Weltmeisterschaften. Es gibt ja auch den viel zitierten olympischen Geist vom Dabeisein ist alles. Wie erleben Sie denn die Stimmung bei solchen Spielen?
Ja, für viele ist das immer noch ja, der Kernsatz. Viele Teilnehmer haben gar keine Möglichkeit, sich so weit nach vorne zu spielen, sind einfach happy dabei zu sein. Aber bei vielen geht es einfach auch ja, um die Medaillen. Und das ist, denke ich, auch in meinem Fall das alles Entscheidende, dass man auch gut abschneidet, weil nur teilnehmen, da habe ich mich zwar jetzt auch drüber gefreut, weil es ein enges Rennen war um die Plätze. Aber wenn man dabei ist, will man natürlich auch eine gute Leistung erzielen. Und das würde gleichbedeutend sein mit einer Medaille gewinnen.
Und für viele Sportlerinnen und Sportler bei Olympia ist es natürlich auch der große Traum, einmal Fahnenträger zu sein. Sie haben es geschafft. 2016 in Rio de Janeiro waren Sie der deutsche Fahnenträger bei der Eröffnung. Was war das für ein Gefühl?
Ja, einmaliger Moment, die deutsche Mannschaft ins Maracanã-Stadion zu führen. Einer der schönsten Momente mit Sicherheit der Sportlerkarriere. Sehr emotional und ja, denke ich oft gerne zurück. Gerade wenn man natürlich auch an Olympia denkt, ist das einer der Momente. Und ja, war wunderschön.
Und wenn Sie jetzt vorausschauen auf die aktuellen Spiele in Paris, ich habe schon gesagt, nach den Spielen wollen Sie Ihre internationale Karriere beenden. Ist da also auch ein bisschen Wehmut dabei?
Ja, ein bisschen schon. Ich meine, es fühlt sich zwar immer noch richtig an, die Entscheidung, aber man weiß natürlich, das war jetzt vielleicht eine der letzten Trainingseinheiten mit den Jungs. Ich meine, mit den meisten habe ich jetzt 10, 15 Jahre war ich auf der Tour und fast jeden Tag gesehen. Also es ist wie eine kleine Familie, die man jetzt verlässt. Und deshalb ist man da schon ein bisschen wehmütig. Es war auf jeden Fall eine sehr schöne Zeit.
Wie ist denn Ihr sportliches Ziel für diese Olympischen Spiele? Oder fragt man sowas nicht, weil das vielleicht Pech bringt?
Ich meine, wir haben jetzt in der Vorbereitung alles gemacht, alles probiert. Und ich bin jetzt selbst mal gespannt, wie es am Ende läuft. Auf jeden Fall, glaube ich, kann keiner von uns sich einen Vorwurf machen. Wir haben alles probiert und deshalb schauen wir jetzt einfach.
Der deutsche Tischtennisprofi Timo Boll. In Paris wird er zum 7. und dann aber auch zum letzten Mal bei Olympischen Spielen dabei sein.
SWR aktuell, was heute wichtig wird.
Die Tagung des UNESCO-Welterbekomitees in Indiens Hauptstadt Neu-Delhi geht weiter und es wird ernst heute für die deutsche Bewerbung. Nach dem jüngsten Zeitplan soll das zuständige Gremium für Kultur heute Vormittag über einen Antrag mit deutscher Beteiligung entscheiden, nämlich über die Siedlungen der Herrnhuter Brüdergemeinde in Nordirland, den USA und Deutschland. Peter Hornung berichtet.
Man sei sehr zuversichtlich, heißt es aus Kreisen der deutschen Delegation, dass das Welterbekomitee den beiden Anträgen zustimmen werde. Heute Vormittag steht in Neu-Delhi zunächst die Entscheidung über die Siedlungen der Herrnhuter Brüdergemeinde an, auch die in Sachsen. Morgen dann soll über das Residenzensemble in Schwerin abgestimmt werden. Beide Orte sind laut UNESCO-Tagesordnung empfohlen zur Eintragung in die Liste des Weltkulturerbes und einer Empfehlung werde in aller Regel gefolgt, heißt es. Die Herrnhuter Brüdergemeinde ist eine protestantische Glaubensgemeinschaft, die im 18. Jahrhundert gegründet wurde. Die Siedlung in Ostsachsen soll zusammengeführt werden zu einer Welterbestätte mit ähnlichen Siedlungen in den USA, Nordirland und Dänemark. Das Residenzensemble Schwerin besteht aus über 30 Gebäuden. Zentrum des Ensembles ist das Schweriner Schloss.
Die kommunalen Spitzenverbände warnen vor möglichen Klinikschließungen in Baden-Württemberg. Landkreistag und Städtetag wollen heute gemeinsam mit der Krankenhausgesellschaft über die angespannte finanzielle Lage der Kliniken informieren. Knut Bauer berichtet.
Viele Krankenhäuser stünden vor dem wirtschaftlichen Kollaps. Selbst Kliniken, die vor wenigen Jahren noch wirtschaftlich gut dastanden, sind laut Landkreis- und Städtetag wegen der finanziellen Rahmenbedingungen hoch defizitär. Es sei damit zu rechnen, dass weitere Standorte geschlossen und viele Häuser ihre Leistungen einschränken müssten. Nach Angaben der Krankenhausgesellschaft befürchten 85% der Kliniken im Land für 2024 hohe Defizite. Allein in diesem Jahr fehlten ihnen 900 Millionen Euro. Das Land schlägt vor, die Investitionsförderung der Krankenhäuser bis 2026 schrittweise von 427 auf 570 Millionen Euro jährlich zu erhöhen. Dies geht aus einem Schreiben von Gesundheitsminister Lucher an den Landkreistag hervor, das dem SWR vorliegt.
Ab heute können Bürgerinnen und Bürger in Baden-Württemberg online ihre Meinung dazu abgeben, wie sich das Nichtraucherschutzgesetz verändern soll. Die Landesregierung hat dafür eine Beteiligungsplattform im Internet eingerichtet. Aus unserer Redaktion Landespolitik berichtet Ruben Moratz.
Auf der Homepage können Bürgerinnen und Bürger Kommentare hinterlassen, etwa zum Thema Werbung, Aufklärung oder Schutz vulnerabler Gruppen. Besonders im Fokus stehen auch Orte wie Parks, Bahnsteige oder die Außengastronomie und die große Frage dabei, muss hier mehr getan werden, um Nichtraucher vor Zigarettenqualm zu schützen? Zu finden ist die Internetseite mit den Schlagworten Beteiligungsportal und Baden-Württemberg. Seit 17 Jahren gibt es das Landesnichtraucherschutzgesetz in Baden-Württemberg. Jetzt soll es eine Aktualisierung bekommen. Die Online-Beteiligung ist möglich bis Mitte August. Dann soll ein Bürgerforum gebildet werden. Dafür werden Bürgerinnen und Bürger zufällig ausgewählt und eingeladen.
In Paris beginnen die Olympischen Spiele und das ist natürlich auch ein Thema für die Politik in Berlin.
SWR aktuell. Hashtag Hauptstadt.
Allein schon deshalb, weil Bundeskanzler Scholz anreist zur Eröffnungsfeier. Unsere Hauptstadtkorrespondentin Lissy Kaufmann meint, dass die Sportlerinnen und Sportler durchaus noch was von ihm lernen könnten.
Was unterscheidet einen echten Athleten von einem Hobbysportler? Die Leistung, ja. aber eben auch der Spirit. Der größte Boxer aller Zeiten, Muhammad Ali, sagte einst, es ist schwer, bescheiden zu sein, wenn man so großartig ist wie ich. Ein Satz, wie ihn auch Olaf Scholz von sich selbst denken könnte. Nicht etwa, weil der Kanzler selbst sportlich ist, rudert und joggt und wenn er dabei hinfällt, wieder aufsteht und mit Augenklappe weitermacht. Es ist mehr als das. Der Kanzler hat Chuzpe, hat Siegeswillen und die unbändige Überzeugung, auch im kommenden Jahr wieder an die Spitze zu gelangen. Auch wenn im Moment wirklich gar nichts dafür spricht. Die schlechten Umfragewerte der SPD und der Ampel lächelt er mit Hochmut weg. Kritische Fragen der Hauptstadtjournalisten bei der Sommerpressekonferenz kontert er mit einer ausdauernden Aufzählung des bisher Erreichten. Im Bundeshaushalt fehlen noch 17 Milliarden. Peanuts, das Ganze sei trotzdem ein Teamerfolg der Ampel. Der Kanzler streut unverständlich viel Hoffnung in schweren Zeiten. So sehr, dass vielleicht sogar die echten Athleten noch was von ihm lernen können.
Die Meinung von Lissy Kaufmann, unserer Korrespondentin in Berlin.
Das SWR aktuell Infodate. Morgens, mittags und abends. Jetzt abonnieren in der ARD Audiothek.